Es gibt auch viele chinesische Unternehmen, die einfach diese Markt, die Börse einfach ausgenutzt haben, um Geld einzusammeln und dann wieder verkaufen.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Guten Tag, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei unserer aktuellen Ausgabe des BKB Finanzcast. Heute bei mir zu Gast Professor Xuewu Gu aus Bonn. Und Professor Xuewu Gu leitet das Zentrum für globale Studien, Center for Global Studies an der Universität Bonn und ist Inhaber des Lehrstuhls für internationale Beziehungen an der Uni Bonn. Guten Tag, Herr Gu, willkommen in unserem Podcast.
Guten Tag, Herr Merino, grüßen Sie.
Dankeschön, Grüße zurück. Wir sind heute über eine Standleitung, Internetleitung verbunden, also nicht live bei uns im Studio, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herr Gu, Sie sind aus China, Sie sind in China geboren. Jetzt habe ich den Namen der Stadt vergessen, ich habe es vorher gerade noch gesagt, in
Hubei-Provinz.
Hubei, genau, in der Hubei. Und ja, ich habe nachgeschaut, wo das ist. Das ist nicht so weit vom Drei-Schluchten-Staudamm.
Ja.
Genau, mitten im Herzen Chinas eigentlich. Und als ich die Stadt Hubei gesucht habe, ist mir noch einmal bewusst geworden, wie riesig das Land eigentlich ist. Sie haben in Bonn doktoriert und an der Uni Freiburg hier im Breisgau ihre Habilitation geschrieben, 1997. Sie haben also seit vielen Jahrzehnten eine enge Beziehung zu Deutschland, aber natürlich als Chinese haben Sie auch enge Beziehungen zu China und ein tiefes Verständnis der chinesischen Kultur und der chinesischen Politik. Das macht Sie natürlich sehr interessant für das heutige Gespräch.
Ich hoffe.
Dann möchte ich einsteigen, und zwar in die Aktualität. Wir haben eine Auslandsreise nach China jetzt in den letzten Tagen verfolgt vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Insbesondere ist ja eine Diskussion entbrannt um Zölle auf chinesischen Elektroauto-Importen. Die USA erheben diese Zölle schon und auch die EU hat zumindest schon gedroht und ich glaube zum Teil auch schon in Aussicht gestellt, dass Zölle erhoben werden sollen. Jetzt ist die Frage, ist hier eine Eskalation unvermeidlich und riskiert die EU zwischen die USA und China zu geraten oder gibt es einen besseren Weg, eine Ausgleichsmöglichkeit? Wie sehen Sie dieses Thema, Herr Gu?
Es sieht nicht so aus, dass es eine Eskalation unmittelbar bevorsteht. Habeck war in China, sicherlich haben sie diskutiert. Habeck hat versucht, die Rolle eines Vermittlers zu spielen. Das haben die Chinesen auch verstanden, weil Bundeskanzler Olaf Scholz war von Anfang an gegen diese Zölle. Und jetzt schickt die Bundesregierung dem Wirtschaftsminister, der selber eine starke Kritik oder sehr skeptisch gegenüber China steht, nach China, um die Sache auszudiskutieren. Ich glaube, Habeck hat natürlich geschafft, eine Brücke zu bauen zwischen der Europäischen Kommission und der chinesischen Regierung. Und jetzt wollen sie unmittelbar anfangen zu reden. Eine Arbeitsgruppe wurde schon eingerichtet. Deswegen gehe ich davon aus, dass es doch einen Weg gefunden werden könnte, um dieses Problem zu lösen. Aber von strukturellen Aspekten hier sind die Zölle, die die Europäische Union angesetzt haben, bis maximal 48 für die niedrige 17% für andere Firmen, ist insofern ein großer Unterschied zu dem amerikanischen 100%igen Zöllen. Von Qualität her, das ist ein Zwei-Ansatz. Die Amerikaner wollen Abschottung, auf jeden Fall keine chinesischen Elemente, keine chinesischen E-Autos, überhaupt keine Teile von Chinesen hier in USA zu bekommen. Aber die Zölle, die die Europäische Union verhängt, hat oder angekündigt hat, ist praktisch, wenn Sie wollen, ist eine Ermutigung, eine Einladung an die chinesischen Autohersteller, ihre Produktionskapazität nach Europa zu verlegen. Mhm. Wenn die das so tun, dann gibt es keine Zölle. Und insofern kann man aus meiner Sicht nicht sagen, dass die Europäische Union laufen auf die Gefahr, in die Front zwischen USA und China zu geraten. Im Gegenteil. Der Ansatz der Europäischen Union ist ja eine ganz andere. Die wollen die Chinesen hier haben. Das heißt, mit den Chinesen enge zusammenzuarbeiten, um die chinesischen Vorsprung, die Technologie auch vor Ort hier zu verdauen, integrativ mit den Chinesen gemeinsam umzugehen. Ich glaube, die Chinesen haben das kapiert.
Das heißt, die Verlagerung eben nicht von Arbeitsplätzen von Deutschland nach China, sondern von China neu eben nach Deutschland, damit die Produktion eben auch in EU-Ländern stattfinden kann. Und es hat so ein bisschen Parallelen zu der Entwicklung in der Photovoltaik, wo diese Solarpaneele heute ja vor allem in China hergestellt werden. China hat die technologische und die Marktführerschaft in der Photovoltaik. Und vor 10 Jahren gab es ja auch Bestrebungen, die europäische Photovoltaikindustrie mit Zöllen zu schützen. Ich habe aber den Eindruck, dass das nicht sehr erfolgreich war. Also vielleicht ist man hier auch ein bisschen gewarnt seitens der deutschen Automobilindustrie, dass Protektionismus alleine wahrscheinlich das Problem nicht lösen wird. Ist das etwas, das Sie kommentieren können?
Ja, genau. Protektionismus ist manchmal insofern notwendig als Waffe, um sich zu schützen. Das ist legitim aus meiner Sicht. Aber es gibt doch keine Parallele, keine starke Parallele zur Photovoltaik vor etwa 15 Jahren, weil die Chinesen waren nie, also die Produktionskapazität in Photovoltaik war nie richtig nach Deutschland, nach Europa hier verlegt worden. Mhm. Und zweitens, es gab keine engere Kooperation zwischen chinesischen, europäischen Unternehmen, die produzieren im Solarbereich. Mhm. Aber die Situation ist ganz anders in der Autoindustrie. In den letzten 40 Jahren gab es eine enge Verzahnung, eine enge Kooperation, integrative Kooperation zwischen europäischen Autoproduzenten, insbesondere deutschen und chinesischen. Mhm. Und diesmal so umgekehrt. Die Chinesen haben natürlich geschafft, Batterietechnologie, Digitalisierung, das sind die zwei Bereiche, wo die Chinesen Nase vorne haben im Vergleich zur europäischen. Und jetzt kommt darauf an, wie die Europäische Union und die europäischen Hersteller bereit sind, mit den Chinesen noch einmal enger zusammenzuarbeiten. Joint Venture beispielsweise, aber mit dem Ziel, chinesische Technologie zu erwerben. Wenn sowas passiert, dann gibt es keine Parallele mehr zu Photovoltaik, wo vor 15 Jahren die Chinesen die europäische Kapazität flächendeckend vernichtet haben. Aber wenn die Europäische Union diesmal einen anderen Weg geht, das heißt mit China zusammenzuarbeiten, das heißt nicht wie die Amerikaner Abschottung, nicht Entkopplung, sondern noch enger kooperieren, sogar die Chinesen hier reinlassen. Und dann gibt es aus meiner Sicht keine Parallele mehr, sodass in wenigen Jahren hoffe ich, dass die europäische Unternehmen, Autoindustrie, Hersteller doch auch mit den Chinesen zusammen wachsen könnten. Also insofern, ich bin ziemlich optimistisch, wenn es darum geht, die Zukunft der deutschen europäischen Autoindustrie zu analysieren.
Jetzt verändert sich aber auch die Europäische Union politisch. Wir hatten die Wahlen des Europaparlaments, wir haben neue Wahlen des Parlaments in Frankreich. Wir haben Wahlen in Großbritannien, wir haben dann im Herbst auch noch die Wahl in den USA, die Präsidentschaftswahl, Trump gegen Biden, so wie das im Moment aussieht. Was bedeutet diese Entwicklung für die Beziehungen der EU und dann auch der USA zu China? Also geht das dann in eine kooperativere Richtung mit mehr rechtsorientierten Parteien in der EU, oder ist die Haltung der rechten Parteien gegenüber China vielleicht skeptischer oder weniger offen? Wie kann man das beurteilen?
Das ist natürlich sehr schwierig. Die politischen Positionen der rechtspopulistischen Parteien jetzt an dieser Stelle oder in diesem Augenblick zu beurteilen. Was mich beeindruckt hat, ist was anderes. In den letzten 5 Jahren oder 8 Jahren war immer so, dass von den Rechtsgruppen, also von deutscher AfD beispielsweise, da hören Sie kaum kritische Stimme gegenüber China. Im Gegenteil, wenn Sie die Europäische Union unter der Führung von Frau von der Leyen sehen, da sind viele Maßnahmen ergriffen worden im Namen von De-Risking, wenn nicht der Decoupling in Zusammenhang, in Kooperation mit den USA, die Kooperation mit China einzuschränken, dann ist doch eine klare Unterschiede zu sehen zwischen der jetzigen amtierenden EU-Kommission und den rechtspopulistischen Partei in Deutschland, AfD beispielsweise. Also ich glaube, die Chinesen sind gelassen, aus meiner Sicht, zu beobachten, wie europäische politische Landschaft sich verschiebt. Mein Eindruck ist, dass sie keine große Sorge haben, dass die rechtspopulistische Partei in Frankreich, Le Pen, in Deutschland, AfD, von mir aus auch Linkspartei, Frau Wagenknecht oder auch Meloni. Meloni wird auch jetzt gleich China besuchen, auch wenn sie nicht mehr bereit ist, mit den Chinesen diese neue Seidenstraße-Initiative Spiel weiter zu betreiben. Ja. Aber sie hat ein anderes Follow-up, ein Anschlussprojekt mit den Chinesen vereinbart. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, China scheint nicht nervös, wie viele von unseren Kolleginnen und Kollegen in Europa im Blick auf die Rechtsschiebung oder Rechtsruck in Europa. Aber das ist natürlich eine sehr oberflächliche Beobachtung von mir, weil die Programme von der Partei habe ich noch nicht gesehen. Also aussagekräftige China-Politik von den Rechtspopulisten liegt mir nicht vor. Insofern, es gibt auf jeden Fall Wirkungen auf europäischer Ebene, aber ob es zu einer dramatischen Verschlechterung der Beziehungen zwischen China und der Europäischen Union, europäischen Staaten kommen würde, habe ich meinen Zweifel. Vielleicht im Gegenteil. Da gibt es die Hoffnung sogar in Peking. Viele Leute glauben, dass vernünftige Leute sitzen nicht mehr in der Europäischen Kommission, sondern in der Oppositionsgruppen. Darunter meinen sie auch die rechtspopulistische Parteien.
Wie sehen Sie dann die Wahlen in den USA? Donald Trump hatte ja in seiner ersten Amtszeit einen harten handelspolitischen Kurs eingeschlagen, nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber der EU. Und Joe Biden hat das ja nicht rückgängig gemacht. Die Zölle, die Donald Trump eingeführt hat gegenüber China, sind ja mit Joe Biden eigentlich geblieben. Wenn man so will, hat Donald Trump dieses Thema der Handelsauseinandersetzung lanciert, und das hält bis heute noch an. Ist eine Verschärfung der Gangart der USA gegenüber China handelspolitisch denkbar? Wie sehen Sie das?
Ich glaube, das ist für die Chinesen eine sehr offene Frage, welcher Präsident besser wäre für die Volksrepublik China. Am Anfang hatten sie gehofft, als Donald Trump im Jahr 2016 die Wahl gewonnen hatte und 2017 das Präsidentenamt übernommen hatte, war Xi Jinping sehr naiv, glaube ich. Er hatte sich sogar die Mühe genommen, um von über Finnland nach USA, nach Florida zu fliegen, allein um Donald Trump zu treffen, mit der Hoffnung, mit ihm gemeinsam die Bereisung der Obama-Regierung heruntergestufte Beziehungen zu China zu retten. Aber da war er enttäuscht. Donald Trump hat eine andere Politik verfolgt und inzwischen sehe ich wieder noch eine Naivität in Peking, wo man glaubt, Joe Biden scheint besser zu sein. Trotz der Tatsache, dass Joe Biden die China-Politik, also Handelskrieg, Eindämmungspolitik, Einschränkung der chinesischen Investitionen, Vermeidung von jeglicher chinesischer Hightech in USA oder umgekehrt auch. Aber trotzdem glauben sie, Biden scheint besser zu sein, auch wenn die beiden Präsidenten gemeinsam oder gleich China-feindlich aussehen. Aber trotzdem glauben Sie, Biden ist berechenbar, Donald Trump ist unberechenbar. Mhm. Also die Angst vor Donald Trump scheint größer zu sein als vor Joe Biden. Insbesondere nicht unbedingt vor dem Präsidenten Donald Trump, sondern vor seiner Umgebung, seine Berater, seine Minister, die aus chinesischer Sicht ist so weit getrieben zu einem Niveau von Hysterie und einem Niveau, wo man die Vernunft nicht mehr besitzt. Und das ist die Wahrnehmung in Peking, die ich während meiner letzten China-Reisen jetzt bekommen habe.
Vielen Dank. Jetzt bei unserem letzten Treffen im November 2021, das war ja, das wussten wir damals nicht, kurz vor dem Ausbruch, vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. China hat sich ja offiziell neutral positioniert zu diesem Krieg, hat aber auch die Freundschaft, wenn man so will, die politischen Beziehungen zu Russland irgendwie auch betont und gestärkt. Wie entwickelt sich die Position Chinas zum Krieg Russlands gegen die Ukraine? Was kann China potenziell zur Lösung des Konfliktes in Zukunft beitragen?
Ich glaube, im Augenblick können die Chinesen gar nicht tun, um einen Frieden herbeizuführen. Sie haben versucht, aber da haben sie kapiert, begriffen, dass solange Zelensky und Putin beiden nicht bereit sind, den Kampf aufzugeben, da haben sie keine Chancen zu vermieten. Das ist eine. Zweitens, inzwischen, glaube ich, haben die chinesischen Freunde auch eingesehen, dass die Nachteile dieses Kriegs für China doch Vorteile überwiegen. Am Anfang haben sie gedacht, okay, das ist nur eine kleine militärische Operation. Wenn Putin innerhalb von 2-3 Wochen fertig gemacht erledigt hätte, dann wäre alles vorbei. Mhm. Aber je länger der Krieg sich hinzieht, desto schwieriger für die Chinesen, ihre globalisierte Wirtschaftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Insbesondere das Vertrauen der Europäer wieder zurückzugewinnen. Mhm. Und darunter leiden sie. Und darunter leiden sie auch, dass die NATO wiederbelebt wurde. Darunter leiden sie auch, dass die transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und USA offensichtlich wieder arbeitsfähig erscheinen. Das sind die Dinge, die die Chinesen eigentlich ungern haben. Die wollen eine unglaublich autonomes Europa, das bereit wäre, mit China zu kooperieren. Aber alles solche Hoffnungen wurden durchkreuzt, ruiniert durch den Krieg. Daher wollen die Pekinger Regierungen, auch die Regierenden, den Krieg eigentlich beenden und gleichzeitig danach beteiligen am Wiederaufbau von der Ukraine. Sie sind auch Verlierer, weil sie die neue Seidenstraße-Initiative doch sofern ausgedehnt, sogar nach Ukraine. Also Ukraine war eigentlich angedacht als eine Station für agrarwirtschaftliche Kooperation zwischen China und Europa über Ukraine, aber ist gescheitert. sie warten jetzt auf den Augenblick, wo Zelensky und Putin müde wäre, und dann gibt es die vielleicht Bedarf nach einer Vermittlung. Mhm. Aber eins ist klar, also meinen Sie vielleicht der letzte Satz, ich glaube, wenn die Chinesen wirklich wollen, dass Putin den Krieg gewinnen sollte, dann hätten sie schon längst militärische Hilfe geleistet. Mhm. Also wenn die Chinesen wirklich dabei gewesen wären, mit massiver militärischer Unterstützung, Waffenlieferung, wäre Putin schon in der Position zu gewinnen. Das heißt, die Chinesen haben das nicht getan. Trotz normaler Beziehungen zu Russland wollen sie doch irgendwie sehen, dass Ukraine den Krieg nicht verliert.
Mhm. Gut, dann vielleicht hat man den Krieg in der Ukraine doch mit sehr viel Sorge betrachtet, natürlich im Westen und aus Sicht der NATO, und hat natürlich dann gedacht, es ist so eine Art Analogie, eine gewisse Analogie zum Risiko einer kriegerischen Auseinandersetzung in Taiwan. Also dass China sozusagen das Gleiche machen könnte, was Russland mit der Ukraine gemacht hat. Also ist natürlich immer etwas schwer vergleichbar. Ja. Hat der Krieg in der Ukraine eine Auswirkung für die künftige Haltung Chinas zur Taiwan-Frage? Ist Krieg wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher geworden aufgrund des Kriegsverlaufs in der Ukraine? Wie sehen Sie das?
Die Vergleichbarkeit zwischen Taiwan und der Ukraine scheint mir nicht vorhanden zu sein. Mhm. Wenn Sie der Krieg in Europa im Zug des russischen ukrainische Krieg ist ausgebrochen. Der Krieg ist ausgebrochen, weil es kein Abschreckungsmechanismus vorhanden war. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Aber in Taiwan-Frage gibt es einen Doppelabschreckungsmechanismus. Das heißt, die Abschreckung, die Amerikaner in Bündnis mit Taiwan, mit Japan, mit Südkorea in einem Umfang von mehr als 100.000 stationierte US-Soldaten in der Umgebung, die haben natürlich eine riesengroße Abschreckung gegenüber den Chinesen. Wenn sie wollen, wagen Taiwan militärisch einzunehmen oder zu attackieren, dann müssen sie damit rechnen, dass die Amerikaner einspringen würden. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, Mechanismus Abschreckung Pekings gegenüber Taiwan. Das hat auch funktioniert. China hat massive militärische Kapazität ausgebaut, um Taiwan abzuschrecken vor einer Erklärung der Unabhängigkeit. Mhm. Bis jetzt haben die taiwanesische Regierung nicht gewagt, nicht einmal Referendum einzuführen, weil aus Angst vor Chinas Angriffe. Also das ist ein Doppelabschreckungsmechanismus. Aus meiner Sicht gibt es keine akute Gefahr, dass in Taiwan, in der Taiwanstraße der Krieg ausbrechen würde. Zumal, ich glaube, die Xi Jinping-Regierung, das sind Leute, die philosophisch eigentlich eine friedliche Wiedervereinigung mit der Taiwan bevorzugen, weil der Geist Siege ohne Krieg, das tickt bis heute in die tiefe Knochen dieser regierenden Leute in Peking.
Okay. Gut, dann vielleicht zum Schluss, weil es ja ein Finanzcast ist und weil wir ja in der Regel Finanzthemen, Börsenthemen und Wirtschaftsthemen behandeln, noch die Bemerkung, dass der chinesische Aktienmarkt hinkt so seit 2-3 Jahren der Entwicklung in den USA etwas hinterher, kann nicht ganz mithalten. Gibt es strukturelle Gründe für diese Entwicklung oder ist das nur eine temporäre Schwäche? Wie würden Sie das beurteilen?
Nee, das ist eine langfristige strukturelle Schwäche des chinesischen Aktienmarktes. Wenn der chinesische Aktienmarkt tagt nicht nur seit 3 oder 4 Jahren an derselben Stelle, sondern seit 16 Jahren immer auf dem Niveau von etwa 3000 Punkten. Mhm. Können Sie sich mal vorstellen? Das chinesische Wachstum ist weiter darüber hinaus in den letzten 15 Jahren. Aber trotzdem, der Aktienkurs und der Aktienmarkt bewegt sich nicht. Das heißt, es ist ein großes strukturelles Problem aus meiner Sicht. Das sind zwei Dinge wichtig, um diese komische Asymmetrie zu erklären. Das eine ist, die Regierung hat vergessen, dass es ein marktwirtschaftlicher Mechanismus ist, ein Aktienmarkt, der die Regierenden des Staates darf sich nicht zu stark einmischen. Mhm. Und die haben das getan. Mhm. Nach eigener Willen immer versucht einzuschalten. Das führt dazu, dass das Vertrauen der Anleger verloren gegangen ist. Das heißt, es gibt zu viele Verkäufer als wirklich Käufer. Und das ist nur zu erklären. Zweitens, es gibt auch viele chinesische Unternehmen, die einfach diesen Markt, die Börse, einfach ausgenutzt hatte, um Geld einzusammeln und dann wieder verkaufen. Das heißt, die verkaufen massiv, ohne sich dann selber einzukaufen. Und ich glaube, das ist ein Casino. Da gibt es zu viele Zocker auf dem Markt in China, in Shanghai und in Shenzhen. Deswegen, wenn man wirklich China-Aktien haben möchte, dann sollte man nach Hongkong gehen oder auch zu anderen Börsenplatz, aber nach Shanghai und Shenzhen, da gibt es ein riesengroßes Problem, aus meiner Sicht. Ja.
Gut, dann glaube ich, sind wir schon aus Zeitgründen am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Professor Gu, für diese Kommentare zu sehr vielen verschiedenen Themen. Das war sehr interessant. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Ja, Herr Marino.
Dankeschön.
Dankeschön.